New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin Rolf, schön, dass du mit dabei bist im Podcast und wir heute Zeit haben, über AI zu sprechen und auch über IBM. So, bevor wir aber reinstarten, nun hast du ja den Titel Head of AI IBM im Dachraum. Es ist natürlich ein riesengroßes Ding, so als Titel. Was machst du eigentlich genau bei IBM? Was macht die Rolle aus und wer bist du eigentlich?
Ja, grüß dich, Jens. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich riesig, hier mal bei dir zu sein. Und eine gute Frage, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Also ich kann sagen, es ist sicherlich der coolste Job der Welt, den man gerade haben kann, weil es für mich ist die Gelegenheit, meine persönliche Neugier auszuleben und mit ganz vielen Kunden zu interagieren. Und ich bin verantwortlich für das KI-Geschäft in Dach. Und das heißt, ich bin in einer, man nennt das dann Go-to-Market, also ich bin in einer Customer-Facing-Rolle und spreche mit ganz vielen Kunden darüber, was sie mit KI machen können, was sind ihre Erfahrungen, wo stehen sie, wie entwickeln sie sich weiter. Und das ist super spannend, weil ich Unternehmen in ganz vielen verschiedenen Branchen quasi jeden Tag, jede Woche sehe. Ich sehe ganz viele verschiedene Fachbereiche, weil das ist auch das Tolle an KI. Es ist ein Thema für jede Art von Rolle in einem Unternehmen. Und dann auch ist sozusagen die Bandbreite von Gespräch mit C-Level bis runter in den Maschinenraum, ist das so die Bandbreite. Und da kann ich jeden Tag meine Neugier befriedigen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das viel natürlich das Tolle. Ich kann auch erzählen, was sind Best Practices, was funktioniert und das dann einfach transportieren. Und dann habe ich im Hintergrund ein Riesenteam der IBM, die da helfen, sowohl auf einer technologischen, vertrieblichen Sicht, wenn es darum geht, in der Technik und Dinge zu erklären und das von dem Use Case bis runter in die tatsächliche Implementierung technisch. Wir haben Kollegen, die sich spezialisieren darauf, dann Use Cases in Realität umzusetzen, MVPs zu bauen, aber dann eben auch, und das ist, glaube ich, auch eine Stärke von uns, einen starken Service-Arm, der dann auch hilft, das wirklich im großen Stil dann auszurollen. Und insofern bin ich dann natürlich am Schluss immer Teil eines Teams und macht mir jeden Tag Spaß insofern.
Ich glaube, es ist ganz cool, diese Neugier. Ich glaube, das ist gerade eine extrem geniale Zeit für neugierige Menschen. Und wenn man dann in so einer Position ist, irgendwie die Neugier zu befriedigen wie du, dann sehr, sehr geil. Ja. Jetzt bist du ja bei IBM. Das ist ja jetzt nicht so eine Firma, die jetzt irgendwie so kleine Zwei-Mann-Bude ist. Ihr seid ja schon ein bisschen größer. Wenn du in einem Satz IBM erklären müsstest, was IBM macht, oder vielleicht auch zwei Sätze, was wäre das? Weil IBM ist für mich auch so ein, gibt's schon immer gefühlt und machen irgendwie gefühlt alles und nichts. Wie erklärst du das den Leuten da draußen, was IBM eigentlich macht?
Also ich fange immer gerne an, wenn ich die Frage, was macht IBM, fange immer gerne an. Mensch, wir sind übrigens das 112-jährige Startup aus Berlin und haben uns mit tollen Dingen beschäftigt. Wir haben Menschen zum Mond geschossen. Wir haben mit KI den Schachweltmeister besiegt und sind übrigens die Einzigen, die, glaube ich, ein Betriebssystem auf zwei Planeten installiert haben und machen ganz viele tolle Dinge. Aber ja, was macht KI, macht IBM heute? Weil wenn du natürlich die Menschen fragt, auf der Straße fragen würdest, was verbindest du mit IBM, dann spricht man vielleicht über Kassensysteme oder irgendwie Schreibmaschinen oder was da alles in den Kopf kommt. Mit was beschäftigen wir uns heute? Weil wir sind durch ganz viele Transformationen gegangen, uns ständig modernisiert und da würde ich sagen, wir sind eine Hybrid Cloud und AI Company, also zwei große Themen, mit denen wir uns beschäftigen, Hybrid Cloud und AI. Und das machen wir dadurch, dass wir einen starken Research Arm haben, wir haben einen starken Technology Arm und wir sind leisten uns auch einen Consulting Arm at Scale. Und damit sind wir ein Partner für Unternehmen. Also unser Stichwort ist an der Stelle bezogen auf KI, AI for Business am Ende, also KI in einem Unternehmenskontext umzusetzen und damit auch so der Partner ist immer für die Schwierigen, für die Kritischen, für die Themen, wo es wirklich drauf ankommt, wenn ich dann at scale und enterprise grade AI brauche.
Okay, cool. Ja, ich glaube, das ist ein riesengroßes Schiff, was ihr da habt und was du ja da auch dann in der Rolle dann auch mitlenken kannst. Und wenn dann Unternehmen und Kunden zu dir kommen und sagen, du, Rolf, dieses KI-Thema, es ist jetzt überall da, aber was bringt KI eigentlich so wirklich? Was ist so dein Take dazu? Wir haben ja, hören ja ganz viel von ja, Veränderung von Prozessen, Veränderung von Arbeitswelt, aber was ist auch für dich oder aus dem Blick von IBM, was bringt KI und was antwortest du auf so eine Frage?
Also ehrlicherweise diese Frage, was bringt KI, die wird mir wenig gestellt, weil es immer gerade eher so, hey, das ist das Riesenthema, es wird die Welt verändern und alles, gigantische Produktivitätsgewinne werden wir jetzt sehen. Das ist ja so, sagen wir, diese Erwartungshaltung oder diese Hoffnung gewesen, immer so, denken wir mal so, in so 12 Monate zurück, ist das ja so das, was man überall gesehen hat. In der Zwischenzeit ist eher gerade so ein bisschen eine Ernüchterung. Insofern ist deine Frage durchaus berechtigt. Und wir hatten neulich da so eine Erhebung gehabt. Wir befragen unsere Kunden regelmäßig und IBM Institute for Business Value macht da so Studien drüber und da kam auch nochmal raus, von den ganzen Use Cases, die wir jetzt gesehen haben, die Kunden angefangen haben und experimentiert haben, es sind eigentlich nur 25% der Use Cases, also gerade mal ein Viertel, die heute einen ROI geliefert haben, also wirklich etwas sich ausgezahlt hat. Und am Schluss die Zahl der Use Cases, die wirklich in einer Unternehmensskalierung irgendwo in Produktion sind, ist die Zahl sogar noch mal ein bisschen kleiner. Also am Schluss so diese Erwartungshaltung ist eigentlich nicht erfüllt gewesen, die wir mit KI erreichen konnten. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns anschauen, und das kann man so über die Zeitschiene auch sehen, die gleiche Frage haben wir Unternehmen über mehrere Jahre gezeigt. Was wir sehen ist, KI ist in aller Munde. Es wird verstanden, dass KI inzwischen eine Reife hat. Also ich kann mit GenAI Dinge umsetzen, die ich auch nachher sich im produktiven sich materialisieren. Und das Zweite ist, das zeigen unsere Kunden auch bei unseren Analysen. Wir sehen über die letzten Jahre auch, dass sich der ROI stetig vergrößert hat, den man durch Verwendung von KI hat. Also wenn wir so 3-4 Jahre zurückdenken, sind wir irgendwo im Bereich so von 10-12% gewesen, die wir in ROI haben. Inzwischen ist es eher nördlich der 30% und darüber hinaus. Also wir sehen, dass wir auch immer mehr Use Cases und Implementierung sehen, die sich auszahlen, wo wir im großen Stil auch ein ROI generieren. Und ROI ist im Wesentlichen natürlich ist Produktivitätsgewinne. Also ich kann Dinge schneller, effizienter machen. Ich kann Dinge automatisieren. Oft auch, und das wird vergessen, aber häufig damit verbunden, dass man auch einen Qualitätssprung hat. Also dann in vielen Use Cases sehen wir auch, dass sich qualitativ etwas verbessert. Und dann am Ende.
Hast du da ein Beispiel für einen qualitativen Sprung,
den man auch messen kann? Also mir ist so ein Case, ein Automobilhersteller. Der hat, da kommen die Anfragen, das ist Smart, also Smart ist der Operator, also Referenz für uns. Da war die Frage, okay, es kommen ganz viele Anfragen von draußen rein, so im Sinne von Kundenthemen. Und da war das Ziel eigentlich, also so Anfragen, Mensch, ich habe irgendwie ich möchte irgendwie Informationen zu einem Auto haben, bis hin, ich habe irgendwie ein Problem oder irgendwas stimmt mit meiner Rechnung. Ja, so eine Riesenbandbreite von Anfragen. Und das ist sonst ein Mensch gewesen, der einfach diese Anfragen dann kanalisiert hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt hier irgendwas für den Vertrieb und das ist was für Garantie und das ist irgendwie was für die Buchhaltung, also sozusagen das Dispatching, wer kümmert sich darum, wohin geht die Frage jetzt? Und was wir da dann gezeigt haben, ist klar, wir können das automatisieren und das war so auch der eigentliche Gedanke, man kann es automatisieren, Effizienzvorteile und ähnliches gewinnen. Aber das Beispiel zeigt auch sehr schön, das ist sonst eine Tätigkeit gewesen, die ist ermüdend. Also wenn es ein Mensch tut, ist das einfach ermüdend, diese Zuordnung dann durchzuführen. Und wenn der Mensch müde wird, macht er mehr Fehler und die KI wird am Schluss nicht müde. Und das ist auch eine Tätigkeit, die macht dem Menschen auch keinen Spaß, will sich eigentlich mit dem Anliegen selber beschäftigen, in die Interaktion mit dem Kunden gehen, Wertschöpfung tätigen. Und das ist der KI egal, die macht diese Zuordnung und da haben wir festgestellt, dass der größere Hebel am Schluss gar nicht gewesen ist, dass man diese Tätigkeit, die jemand vorher manuell machen musste, jetzt automatisiert passiert, sondern der viel größere Hebel ist eigentlich auf der Seite, dass ich eine höhere Qualität erzeuge und dann natürlich auch in der ganzen Nachbearbeitung viel effizienter bin, wenn ich eine qualitative Zuordnung meiner Anfrage auch an die richtigen Ansprechpartner. Also da ist der qualitative Hebel eigentlich fast viel wichtiger als der reine Effizienzhebel.
Ja, mega cool. Ich glaube, das vergisst man manchmal auch. Man denkt immer so an Zeitsparen und weniger Zeit oder sowas, aber dass Qualität natürlich auch da Einfluss oder KI auch Einfluss auf die Qualität hat der Arbeit. Total spannend. Und du hast ja gerade gesagt, der ROI oder die Use Cases mit positivem ROI sind so im 25er-30er%-Bereich auf Grundlage eurer Umfrage. Was glaubst du, woran liegt das? Hatten wir am Anfang vielleicht zu hohe Erwartungen mit dem ganzen Media-Hype, der sagt, boah, eigentlich müsste jetzt irgendwie schon 80% der Cases irgendwie schon einen positiven ROI haben, wenn man allen großen Labs und Hyperscaler und so weiter glauben mag, was sie so erzählen. War das einfach so, dass unsere Erwartungshaltung aus deinem Gefühl zu hoch war an die Technologie und jetzt so ein bisschen Realität einrückt? Weil wir sehen eine Steigerung, hast du ja gesagt.
Es ist, ich glaube, es sind verschiedene Facetten und es ist vor allem auch spannend, dann zu sehen, wie weit sind Unternehmen auch in der Adaptierung von KI-Technologien gewesen. Und es gibt auch so die, man muss auch ein bisschen differenzieren. Es gibt so ein kleines Set von, ich nenne das immer gerne die AI-Leader. Das sind diejenigen, die vorangegangen sind, die sehr mature in der Nutzung von KI-Technologien im Unternehmen sind. Und dann gibt es so die Follower oder diejenigen, die noch am Lernen sind. Und das ist so irgendwie 15% der Unternehmen, würde ich gerade so sagen, sind, das ist so die Leader-Gruppe. Große Longtail ist dann der Unternehmen, die noch am Lernen sind. Und was machen die Leader anders? Das ist ja dann die spannende Frage. Wo sind die eigentlich schon weiter? Und das beschreibt auch ganz gut, wo ist der Unterschied zwischen KI in einem Unternehmenskontext, wenn man sich das anguckt, und zwischen dem, was wir, sagen wir mal, so in der Breite an ganz vielen Tools und kleinen Werkzeugen sehen, die eher so auf der persönlichen Produktivitätsebene sind und auch eher so aus einem Consumer-Bereich vielleicht auch herausgewachsen sind. Aber was heißt jetzt KI im Enterprise? Und das heißt, dass ich mich mit so ein paar Herausforderungen auseinandersetzen muss. Und Unternehmen, die da führend sind, haben sich mit dem Thema Daten intensiv auseinandergesetzt. So langweilig das manchmal klingt, aber am Schluss Bullshit in, Bullshit aus. Also die Daten sind key, gilt bei KI umso mehr. Und Daten hat ganz schnell auch was damit zu tun, dass ich mich damit beschäftigen muss mit, wo sind meine Daten eigentlich? Und dann bin ich so einem Thema auch, wie gehe ich mit hybriden Clouds eigentlich um? Denn wenn man so mal schaut, okay, wo kommen denn so diese ganzen großen Modelle eigentlich her? Und viele auch der KI-Tools, die kommen daher, dass im Prinzip alles, was irgendwie an verfügbaren Informationen und Daten draußen im Netz verfügbar sind, heute in einem Modell irgendwie reintrainiert wurden und verarbeitet wurden. Aber das betrifft die, ich sag mal, öffentlich verfügbaren Daten. Jetzt ist, wenn ich im Unternehmen unterwegs bin, habe ich vor allem mit Daten zu tun, die ja hoffentlich nicht öffentlich verfügbar sind, die meistens auch gar nicht in einer Cloud liegen. Also zumindest unsere Studien jetzt sagen auch, es ist immer noch nördlich der 50% der Daten liegen bei Unternehmen irgendwo auf, sagen wir mal, Festplatten, lokalen Rechenzentren und Ähnlichem sind also am Schluss lokal und jetzt haben wir lange genug Cloud gehabt, dass wir sagen können, dass es gibt wahrscheinlich gute Gründe, warum die Daten auch lokal sind. Das heißt aber auch, ich muss Wege finden, wie ich so ein generative KI mit meinen Unternehmensdaten verbunden kriege, dass ich überhaupt in die eigentliche Wertschöpfung hineinkomme und wirklich sozusagen meinen Unternehmenskontext, meine Problemstellung, meine Kundeninformationen, alles überhaupt erstmal damit zu verknüpfen, dass ich wirklich in die Wertschöpfung komme. Insofern ist das Datenthema ein großes Thema und eben auch damit verbunden, dass ich so ein Hybrid-Cloud-Thema habe, weil ich habe Dinge, die irgendwo in der Cloud liegen, ich habe Dinge, die ich lokal habe und das muss ich irgendwie verheiratet kriegen. Das heißt, darauf haben Unternehmen eine Antwort. Und was ich auch sehe, ist, dass wir Unternehmen, die sich dann mit der Frage von wir nennen das gern Governance beschäftigt haben, also so mit der Frage des Prozesses, wie mache ich eigentlich KI? Was sind so meine, und das ist ja am Anfang relativ schlicht mal zu definieren, welche KI mache ich, welche mache ich nicht, daraus Regeln abzuleiten, aber dann das runter auch zu brechen. Was sind so die Prinzipien, nach denen ich KI betreibe? Wie dokumentiere ich nachher, welchen Use Case ich genutzt habe, welchen Use Case ich umgesetzt habe, welche Modelle ich dabei umgesetzt habe, genutzt habe, welche welche Datenquellen verbunden sind, wie habe ich das Modell mal trainiert, also lauter solche, validiert mit welchen Trainingsdaten, lauter solche Dinge bis hin zu, wie mache ich denn nachher auch sichtbar, ob die KI noch das liefert, was ich möchte, also so diesen quasi Ende-zu-Ende-Cycle zu begleiten. Unternehmen, die sich damit beschäftigt haben, und das lassen sich auch durch Studien belegen, sind irgendwo so im Faktor 1,5 bis 2-mal so schnell darin, Use Cases dann auch in Rollout zu bringen. Also da sehen wir auch, dass das Governance, ich meine, das ist A, B auch noch ein tolles Werkzeug, um Compliance, also EU-AI-Act und ähnliche Dinge zu erfüllen. Also wenn ich dann sauber dokumentiere, wenn ich meine Risiken aufzeigen kann, dann kann ich auch in Hochrisiko-Use Cases mich reintrauen. Dann sehe ich, dass ich wenn ich das alles mache und dann kommt aber eben auch eine Automatisierung, eine Professionalisierung mit rein, dann bin ich auch deutlich schneller, Use Cases dann auch schneller umzusetzen. Wenn ich doppelt so viele Use Cases in der gleichen Zeit umsetzen kann, dann generiere ich mehr ROI und dann habe ich am Schluss auch wieder mehr Mittel zur Verfügung, um ins nächste AI-Use Case zu investieren. Und dann ergibt sich da so ein sich selbst beschleunigender Prozess, der dann eben auch dazu führt, dass diese Unternehmen deutlich höheren ROI generieren, weil sie auch in Use Cases einsteigen, die viel tiefer verdrahtet sind in dem, wo und viel tiefer in das ins Kerngeschäft ihrer Unternehmen eingreifen. Und dann reden wir nicht mehr über diese einzelnen, vielleicht den Satz noch, nicht mehr so dieses über so diese kleinen, ich sag mal, Tools, so Alltags-KI oder irgendwie meine eigene persönliche Produktivität, sondern rede ich eher über Dinge, wie baue ich was in einen Prozess ein, wie schaffe ich einen Prozess zu optimieren, wie schaffe ich Dinge plötzlich anders und zu machen, besser zu machen, als ich es ohne KI gekonnt habe, anstatt irgendwie einfach nur ein bisschen schneller zu sein.
Also eigentlich total langweilig. Die Hausaufgaben der letzten 15, wie viele Jahre, wenn man die vernünftig gemacht hat, dann hat man jetzt auch mit den neuen Werkzeugen mehr Spaß und kommt schneller auf Touren. Aber ist auch schön. Vielleicht ist ja auch, ich sehe es manchmal, dass auch so das Thema Automation plötzlich interessanter und attraktiver wird, weil jetzt plötzlich irgendwie KI mitschwingt, was vorher für Unternehmen einfach so, ja, brauchen wir nicht, können wir nicht, haben wir keine Kapazität für und jetzt ist da irgendwie so ein bisschen mehr Druck da. Merkst du das auch, dass dann so unsexy Themen plötzlich in Relevanz gewinnen, weil irgendwie der GenAI-Stempel draufsteht?
Absolut. Also es ist, und das ist ja auch eine kontinuierliche Aufgabe, die ich als Unternehmen habe. Und ich gebe dir schon recht, jemand, der vor 10 Jahren in Daten investiert hat und da entsprechende Infrastrukturen hat, der tut sich heute leichter. Nichtsdestotrotz ist, und das ist auch so ein bisschen meine Botschaft für Unternehmen, die jetzt sagen, okay, Mensch, ich habe so viele Hausaufgaben noch, die ich zu tun habe. Jetzt muss ich die alle erstmal machen und ich melde mich in 15 Jahren wieder. Es geht, also A, geht das nicht und dann meldet sich dieses Unternehmen sowieso nicht mehr wieder. Aber die Frage ist auch, wie fange ich denn jetzt an, wenn ich es bisher nicht gemacht habe? Und da ist wiederum der Ansatz, dass ich einen starken Use Case, der mir ein ROI bringt, der kann eben auch genau der Treiber sein, dass ich jetzt in einem Unternehmen, weil das ist ja in so einem Unternehmenskontext auch, dass es ja meistens nicht eine Person ist, die jetzt sagt, jetzt mache ich das, sondern da muss ich ja viele Mitstreiter finden, ich muss Teams mitnehmen, ich muss Entscheidungsstrukturen finden, ich muss, sind viele Menschen beteiligt und ich muss ja auch ein paar Hürden überwinden. Da kann es jetzt ein guter Ansatz sein, jetzt einen starken Use Case sich zu suchen und zu sagen, hey, hier sparen wir, keine Ahnung, 40% unserer Kosten in HR. Dann also im operativen Geschäft in HR, dann ist das ein guter Trigger zu sagen, jetzt gehen wir wirklich auch mal diesen ganzen, machen wir mal den Durchstich für diesen Prozess und gehen bis runter in die Daten und in die Datenhaltung. Das kann ein guter Ansatz sein, um eben diese Hausaufgaben zumindest mal für diesen Use Case schon mal zu lösen und dann daraus zu lernen und dann Schritt für Schritt auch daraus heraus dann Schulden der Vergangenheit aufzulösen. Ich glaube, es ist gefährlich, nur weil ich das bisher nicht gemacht habe, jetzt nicht mit KI anzufangen. Ich glaube, wer jetzt nicht auf diesen Zug mit aufspringt, der hat wird zukünftig ein echtes Problem mit seiner Wettbewerbsfähigkeit haben.
Ja, wie du gerade gesagt hast, erstmal 15 Jahre nochmal warten, mal ein bisschen die Datensilos aufräumen und dann mal gucken. Das ist, glaube ich, weiß nicht, ob das eine gute Empfehlung wäre. Ja. Und jetzt habt ihr ja eine ganze Bandbreite an Unternehmen, die ihr unterstützt, von klein bis riesig. Diese KI, vor allen Dingen diese Gen-AI-Geschichte, ist natürlich auch mit einer gewissen Dynamik umfasst. Das heißt, ich war jetzt auf dem OMR-Festival, den Film, den ich am Ende gezeigt habe, hätte ich jetzt mit dem neuen Modell schon wieder anders gemacht. Das ist aber jetzt ein paar Wochen her. Mhm. Wie ist denn so deine Empfehlung oder auch Beobachtung, wie gehen Unternehmen, die ja dann je nach Größe dann auch eher so Tanker sind und irgendwie eigentlich 10 Jahre für irgendeine Implementierung brauchen und planen müssen. Wie geht man mit so einer Dynamik um, wenn man sagt, man kann eigentlich gar nicht 10 Jahre in die Zukunft planen, weil who knows?
Ja, also erstmal, ich bin völlig bei dir. Wenn ich jetzt heute einen Pitch mache für einen Kunden, den kann ich nächste Woche nicht mehr zeigen. Das ist gang und gäbe. Das gehört zur Realität heute dazu. Und ist natürlich eine Herausforderung, jetzt vielleicht für mich persönlich nur so ein bisschen, weil ich dann irgendwie das Leid austauschen muss, aber du hast natürlich recht, ein Unternehmen, wenn ich jetzt anfange und sage, Mensch, ich habe jetzt diesen einen Use Case, der mir dann mein Geschäft anders strukturiert und wo ich es am Ende immer eine riesen ROI generieren will, dann brauche ich dafür natürlich ein bisschen Zeit. Insofern ist es schon, macht es Sinn, sich davon zu lösen, irgendwie unbedingt das Modell der Woche implementieren zu wollen, sondern ich muss eher daran denken, ich brauche Plattformen, wo ich mir Modelle auswählen kann, wo ich auch so einen Governance-Prozess abdecken kann, wo ich drin entwickeln kann und verproben kann. Also ich muss so in technologischen Plattformen sicherlich auch denken. Ich sollte aber auch schauen, was sind denn Mittel und Wege, wie ich schneller Time to Value erreichen kann? Weil ich glaube, Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ich es schaffe, da, 50% schneller zu sein als der Wettbewerber, dann ist mein Produkt schneller am Markt und dann erziele ich die Vorteile. Und gerade im KI-Umfeld gibt es definitiv den Early Adopter-Vorteil. Das ist definitiv da. Was wir deshalb machen, ist auch sehr viel uns Gedanken darüber zu machen, wie schaffen wir so eine gesunde Grundlage? Also wir haben mit unseren Portfolios, ist What's Next, das ist so die Produktfamilie dahinter, wo wir eben genau diese Plattform zur Verfügung stellen. Und da ist für uns ein wichtiger Aspekt, dass ich eine solide Grundlage zur Verfügung stelle mit Modellen, wo ich in verschiedenen Modalitäten arbeiten kann, wo ich aber auch offen bin, dass es jetzt dann nicht nur die IBM-Granite-Modelle sind, sondern dass ich dann auch aus einer Hacking Face, aus einer Welt mich bedienen kann oder dass ich auch ein Mistral-Large-Modell darauf betreiben kann und dass ich das auch dann in verschiedenen Clouds betreiben kann, dass ich es auch on-premise betreiben kann. Also diese Flexibilitäten in der Plattform zu liefern. Und dann aber auch ganz bewusst Dinge schon vorzudenken und vorzubereiten, dass ich schnell in Implementierung in einem Unternehmenskontext komme. Also dass ich zum Beispiel das Automatisierung angesprochen, also immer schnell im Thema Agentik, also dass wir haben so einen Agent Builder, wo ich im Prinzip unter 5 Minuten einen Agenten zusammenklicken kann über eine Low-Code-Oberfläche und den dann auch ganz schnell deployen kann innerhalb der Plattform. Aber damit er auch wirklich Automatisierung kann, habe ich nicht nur diesen Agenten, sondern der kriegt dann auch einen ganzen Katalog von Enterprise-Anwendungen, wo ich dann dahinter quasi dann die Automatisierung dann mich auch drin verlinken kann.
Das heißt, gucken auch, wo man schnell Abkürzungen finden kann durch Integrationen, durch vielleicht schon irgendwie Done-for-You-Sachen, um da nicht so viel Zeit zu verlieren und nicht das Rad von neu zu erfinden zu müssen.
Vorgefertigte Integration, vorgefertigte Workflows, das sind so die Stichpunkte, sodass ich dann, wenn ich jetzt ein HR-Beispiel umsetzen möchte, dass ich dann für die so ein HR-Agent, der irgendwie eine Mitarbeiterversetzung umsetzen kann, das ist ein Prozess, den hat jedes Unternehmen. Versetzung von einem Mitarbeiter, von einer Abteilung in die andere. Wenn ich den schon mal, den kann ich vordefinieren, das heißt, den kann ich bei einem Retailer verwenden, den kann ich bei einem Industriekunden verwenden, den kann ich bei einer Bank verwenden. Den kann man vordenken und den kann man schon mal zur Verfügung stellen und dann kann ich den in so einem Agent einfach reinziehen. Dann habe ich dahinter aber auch den Katalog von Backend-Applikationen, weil, ich sag mal, so ein Workday oder ein SAP SuccessFactor. Die Schnittstellen darin sind dann für jeden Kunden dann spannend und ist dann der Prozess ist der gleiche. Und ob ich jetzt einen Workday oder einen SuccessFactor habe, das entscheide ich dann und verlinke mich dann einfach nur noch in den jeweiligen Knotenpunkt und kann dann direkt in meine Backend-Applikation, in meine Geschäftsanwendung dann entsprechend integrieren. Und wenn man dann so einen Katalog von, ich glaube, es sind inzwischen über 80 Anwendungen, die dahinter stehen, also so ein SAP ist da drin, da ist ein Salesforce mit drin, da ist eine Adobe-Lösung drin, da ist Microsoft, AWS ist da drin, ServiceNow und Workday, um einfach so ein paar zu nennen. Dann habe ich einen großen Katalog, wo ich einfach schon extrem viel von dem, was ich üblicherweise in so einer Unternehmenslandschaft habe, integrieren kann. Und dann bin ich sehr schnell darin, weil ich dann nicht das alles from scratch neu entwickeln muss oder irgendwie selber API-Development machen muss, sondern ich kann dann in einem Low-Code-Umfeld kann diesen Agenten aufbauen. Und dann schaffe ich auch schnell Time-to-Value. Und
ja, ich glaube, das ist echt entscheidend, dass man das ja nicht so verkopft, weil man, es gibt so viele Mitarbeiter da draußen. Aber du hast gerade schon die perfekte Überleitung eigentlich zu meinem nächsten Themenblock gemacht, den ich eigentlich, wollte ich mir so eine schöne Überleitung überlegen, aber dann hast du es ja eigentlich schon vorbearbeitet. Agenten, so. Ich glaube, das war das Buzzword 2025 jetzt schon. Weiß nicht, ob da noch was anderes kommt. Wie ist so euer Take oder dein Take auch zum Thema Agenten? Jetzt haben wir ja überall den Hype, alles wird jetzt irgendwie agentisiert, Agenten arbeiten zusammen. Ihr habt ja auch so ein Multi-Agent-Orchestration-Framework, da kannst du gleich auch noch gerne drüber zu erzählen. Ja. Aber ist was dran an den Agenten oder ist das einfach nur eine sexy Automation unter einem schönen Namen?
Dein Zusatz, der ist gut. Also erstmal ja an dem Thema Agenten, da ist was dran. Und und Agenten sind heute schon Realität und ich kann dir gerne auch mal gleich mal so ein paar Beispiele erzählen, wo sind Agenten heute in Produktion und das auch durchaus schon in echter Skalierung. Und mit super spannenden Ergebnissen. Also das auf jeden Fall ja. Was ich gerade bei deiner Frage sehr gut fand, ist ist es einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist natürlich schon so ein bisschen so, wir haben das große Thema der KI und dann haben wir so ein Thema, was wir eigentlich schon ganz lange haben. Früher hat man das irgendwie Prozessautomatisierung genannt oder Robotics Process Automation geht so in diesen Bereich rein, Workflow geht in den Bereich rein. Das sind Themen, mit denen wir uns schon seit Jahrzehnten beschäftigen und wo eben auch dann Technologien mit reinkommen, die durchaus auch Charme haben, wenn man sie mit generativer KI verbindet, weil was wir gelernt haben in diesem ganzen Bereich der Prozessautomatisierung, ist, dass es durchaus Entscheidungen gibt, die einfach sehr klar deterministisch sein sollten, weil man da mal definiert hat, und das ist eine menschliche Entscheidung gewesen, dass immer, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, dass dann bestimmte Aktionen daraus abfolgen dürfen. Und das kann dann auch, gerade so, wenn ich mir darüber denke, welche Rolle hat der Human in the Loop und wie kann ich dann auch wirklich verlässliche Automatisierungen mit KI machen, kann das ein super spannendes Element sein oder ein echter Hebel sein, zu sagen, hey, ich mache nicht alles mit generativer KI, die ja irgendwie probabilistisch über Wahrscheinlichkeiten arbeitet, sondern es gibt dieses Element, was eine klare Entscheidung trifft, wo ich dann sagen kann, okay, weil wenn das Credit Scoring so ist, dann geben wir einen Kredit und wenn das Credit Scoring so ist, dann geben wir keinen Kredit. Das ist etwas, was ich meinem Regulator erklären kann. Da kann ich, wenn ich die entsprechende Dokumentation habe, kann ich da super Entscheidungen drauf treffen und kann dann auch komplexe Prozesse darüber automatisieren. Insofern ist dein Zusatz gerade super spannend, weil diese Kombination von Agenten, die wir, wenn wir so über Agenten sprechen und in der KI-Welt denkt man immer sofort an den völlig autonomen Agenten, der quasi nur auf Basis von einem Modell, was nach irgendeiner Logik und Reasoning dann anfängt, die Probleme zu zerlegen in Einzelteile und dann zu bearbeiten über vielleicht noch mehrere Agenten, wo alles ganz autonom passiert, das aber wieder, in einen soliden Rahmen zu setzen, zu sagen, okay, ja, ich sehe darin eine Stärke, wenn ich vielleicht die Informationen für so ein Kreditscoring vorher aufbereiten muss und das alles schon mal zerlege und das auch dokumentiert darzulegen. Aber am Schluss, diese Entscheidung ist dann deterministisch. Das ist eine super spannende Kombination, um jetzt so ein bisschen vorne wegzunehmen, wo ich auch mit Kunden sehe, dass das auch einen sehr kurzfristig, also im Sinne von, das ist etwas, wo, wenn ich langsam in Agenten reinwachsen möchte als Unternehmen, ich auch sehr, sehr kurzfristig schon tolle Ergebnisse generiere. Also vielleicht, um das mal so an so einem Beispiel festzumachen. Also wir hatten ein Unternehmen, die stellen, also Industrieunternehmen, die stellen wirklich so richtig schwere Maschinen her. Und da ist, wie halt in der Industrie das ist, man hat bestimmte Materialien, die man braucht. Und die werden in bestimmten Mengen immer wieder gebraucht und die müssen halt zum richtigen Zeitpunkt und so weiter am Band dann sein, dass die Maschine gebaut wird. Aber eigentlich ist diese Art von Beschaffung relativ unspektakulär, weil da habe ich bestimmte Schrauben oder ich weiß nicht, bestimmte Muttern oder bestimmte andere Materialien, die müssen halt dann zur richtigen Zeit da sein, die habe ich bestimmte Lieferanten. Die will ich dann zum richtigen Zeitpunkt da haben, aber davon habe ich unglaublich viele Bestellungen, mit denen sich so ein Einkauf beschäftigen muss. Und was das Unternehmen in uns jetzt umgesetzt hat, wir sind ja gerade so in der Pilotphase, in der Verprobung, wir haben einen Agenten gebaut, der im Prinzip so abläuft, dass beim Einkauf kommt dieser Beschaffungsantrag rein, also dann so die klassische BANF, die läuft bei dem Einkäufer rein und der Einkäufer sagt dann, okay, ja, die ist für mich spannend, die will ich selber bearbeiten, oder aber die ist unspektakulär, was weiß ich, kann man auch so ein Clip-Label setzen, alles unter 5.000 Euro, und die will ich automatisiert abarbeiten lassen. Und automatisiert abarbeiten heißt dann in dem Fall, dass dann der Agent in eine Chat-Interaktion mit dem Verkäufer geht. Das heißt, der verhandelt wirklich im Sinne von Negotiation-Bot, macht er wirklich eine Verhandlung. Das ist wirklich dann auch eine Kommunikation, wo der Verkäufer dann mit dem Chatbot dann über Liefertermine, über Konditionen und Stückelung und Ähnliches dann eine Verhandlung führt und dann ein bestmögliches Ergebnis raus verhandelt. Das kann ich völlig autonom machen. Und das kann ich auch, wenn ich dem Agenten am Anfang auch mitgebe, in welchem Bereich er sich bewegen kann, kann ich immer so im Sinne von so und so viel Nachlass brauche ich, so und so viel Budget habe ich, solche Fragestellungen, können wir auch zu dem Punkt gehen, dass der Agent auch dann am Schluss die Beschaffung tätigt. Und schon gesagt, es gibt ja Schnittstellen ins SAP, kann auch direkt dann die Purchase Order im SAP lostreten. Also könnte diese Beschaffung komplett automatisch durchführen. Da ist natürlich die Frage, will ich das völlig probabilistisch machen? Da gibt es sicherlich so ein paar Stellen, wo ich dann nach klaren Regeln Entscheidungen treffen will. Und was wir auch festgestellt haben, es ist auch ein bisschen eine Frage, wie groß ist mein Risikoappetit als Unternehmen? Also in so einer Pilotphase will man vielleicht dann diese Purchase Order im SAP noch gar nicht auslösen, sondern da soll dann mal ein Mensch drüber gucken und dann mal noch drauf klicken können und sagen, ja, machen wir, ja, nein, machen wir nicht. Und dann lässt man das mal ein paar Monate laufen und dann sieht man vielleicht nach einem halben Jahr, Mensch, wir haben jetzt irgendwie zu 99% immer ja geklickt. Wir könnten jetzt auch mal überlegen, das zu automatisieren. Insofern ist das auch ein guter Weg, da entsprechend dann sich so langsam anzutasten. Und da kann ich natürlich tolle Automatisierungsvorteile damit generieren.
Ich habe direkt da eine Frage zu dem Case. Sind Agenten die besseren Verhandler oder Verhändler? Können die besser handeln? Können die besser Negotiation betreiben?
Also was gut ist, die besser Preise? Die Frage ist ja an der Stelle gar nicht so sehr, hätte der Mensch verhandelt, weil der Einkäufer hätte gar keine Zeit dafür gehabt. In dem konkreten Fall mit dem Industrieunternehmen ist es so, das Unternehmen will wachsen und plant in den nächsten Jahren im Prinzip sich zu verdoppeln, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, also signifikant wachsen. Ist aber klar, sie können gar nicht einfach doppelt so viele Einkäufer einstellen, sie werden das niemals hinkriegen. Und haben deshalb dann die Herausforderung, eher die Frage, wird überhaupt verhandelt oder wird nicht verhandelt? Und da ist an der Stelle jetzt der Vorteil schon, dass die KI natürlich diese Verhandlung überhaupt durchführt, die der Mensch gar nicht hätte durchführen können aufgrund von Zeit. Die Verhandlung ist nachher auch eine andere. Also wir haben festgestellt, dass dann die Art der Interaktion mit dem Verkäufer nochmal eine andere Art von Interaktion ist, weil sonst ist die Verhandlung mit dem Einkäufer meistens immer sehr, sehr timeboxed gewesen, im Sinne von, wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde Zeit, das ist so im Kalender eingetragen und in einer halben Stunde müssen wir uns jetzt irgendwie einigen. Und da ist dann Zeitdruck irgendwie auf beiden Seiten und man löst deshalb, beantwortet deshalb vielleicht ein paar Fragen gar nicht bis zum Ende und findet dann irgendwie eine Lösung gemeinsam. Das ist in der Verhandlung mit der KI anders. Ich muss keinen Zeitslot finden, sondern das ist ja im Prinzip dann, wenn der Verkäufer dafür Zeit hat und wenn er das abends auf dem Sofa machen möchte, könnte es auch abends auf dem Sofa machen. Also das kann er sich frei einteilen. Es ist auch nicht definiert, wie lang diese Chat-Interaktion passieren muss. Also es kann auch ganz schnell passieren. Es kann auch man kann auch mal Rückfragen stellen. Und gerade das Thema Rückfragen haben wir festgestellt, dass auch die Art der Fragen, die von den Verkäufern kommen, Fragen sind, die man einem Einkäufer nie stellen würde. Also, ist auch von der Psychologie her auch sehr spannend, dass dann mit so einem Chatbot anders gesprochen wird und man auch andere Fragen stellt, so, naja, vielleicht wir haben wir es in der Vergangenheit gehandhabt und die man vielleicht dem Einkäufer gar nicht so bloßlegen möchte, sich da irgendwie nicht öffnen möchte, was man vielleicht nicht weiß oder da auch mal eine dumme Frage stellt, was ist denn das genau für ein Produkt? Da kann so ein Chatbot dann auch, kann man mit so einem Chatbot natürlich auch anders umgehen und da kommen andere Art von Interaktionen bei. Und was von dem Interaktionsflow auch sehr spannend ist.
Das heißt, total spannend. Das heißt, das Verhalten von der Gegenseite, von den Verkäufern, ist auch ein anderes beim Chatbot. Da ist man offener, dadurch, dass man weiß, dass da KI irgendwie ist, hat man ein anderes Verhältnis zu dem
Verhalten? Es wird anders gechattet, ja. Also das ist, und auch auf eine andere, also wenn andere, wenn man gerade dieses Thema Rückfragen, was in so einem Gespräch mit dem Einkäufer nicht passieren würde, passiert an der Stelle durchaus häufiger. Weshalb auch die Verkäuferseite so die ersten Ergebnisse durchaus dem Ganzen offen sind. Und man, es ist alles, muss sich finden natürlich, ne? Du wirst am Anfang nicht 100% erreichen. Man wird mit einer bestimmten Gruppe anfangen können, die sich darauf einlässt, aber die ursprünglichen Befürchtungen, die wir da durchaus auch gehört hatten, die haben sich nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil, Verkäuferseite sieht da Vorteile und es werden Nachlässe erzielt, es werden bessere Konditionen erzielt, als ob man nicht verhandelt. Also der Case wächst auch sehr schnell.
Und jetzt hast du gerade gesagt, dass man ja am Anfang erstmal ein bisschen gucken muss, was geht an den Menschen, löst man die Purchase direkt aus im SAP oder nicht? Das heißt, irgendwie ist man noch ein bisschen vorsichtig. So aus deinem Gefühl und auch aus deinen Cases, die du so siehst, ist das oft ein Risiko, was gerechtfertigt ist, oder ist das viel auch noch die Vorsicht vor neuer Technologie? Wie viel geht da, ich meine, das ist eine schwierige Frage, aber wie viel geht da so schief? Hast du da so ein Gefühl für?
Also so generisches zu beantworten, ist sicherlich schwierig. Es ist eine extrem gute Möglichkeit, sich ranzutasten und einfach mit der Zeit zu lernen, weil gerade das KI-Thema ist etwas, wo ich Adaption erreiche, wenn ich Vertrauen geschaffen habe. Da können natürlich so Themen wie Governance und dass ich ethische Richtlinien habe und so ähnliches, können natürlich eben massiv helfen und dass ich auch Erklärbarkeit schaffe, was ich mit Agentic ganz anders hinkriege, als ich es mit vorherigen Mitteln hatte. Das sicherlich, aber es ist auch immer es hilft, Schritt für Schritt voranzugehen und sich zu entwickeln. Das ist für alle Seiten eine gewisse Lernkurve. Deshalb ist es auch hilfreich, eher mal schnell zu starten und dann schnell Erfahrung zu sammeln, aber dann auch zu schauen, dass man schnell in Iterationen reinkommt. Also ich würde so ein agentisches KI-Projekt würde ich niemals als, ich sag mal, so ganz klassisches Wasserfall-IT-Projekt aufsetzen, so im Sinne von, wir brauchen irgendwie mal Anforderungen und du kennst es ja und dann irgendwann mal hat man ein Ergebnis und dann verabschieden sich alle und dann keiner nutzt es, das wäre gefährlich, sondern wir müssen natürlich in sehr agilen Prozessen denken, was auch viel damit zu tun hat, dass, und da kommt dann eben genau dieser Low-Code-Aspekt und deshalb ist der mir auch so wichtig mit rein. Ich muss auch meinen Fachbereich in die Position bringen, dass er auch in der Lage ist, Dinge selber anzupassen und auch schnell auf Veränderungen zu reagieren oder auch selbst dann auch Automatisierung zu hinterlegen. Wir haben zum Beispiel bei uns im eigenen Haus mit KI im Personalwesen schon vor ein paar Jahren angefangen und das ist inzwischen ist ein agentisches System, was wir da haben. Wir haben da Hunderttausende IBMer, die dagegen arbeiten, 10 Millionen Transaktionen pro Jahr, die da drüber laufen. Also es ist wirklich at scale. Und da werden inzwischen irgendwie, ich glaube 94% war die letzte Zahl, die ich gesehen habe, der Anfragen auch automatisiert beantwortet innerhalb dieser Chat-Oberfläche. Aber das war auch so ein Prozess, wo wir durch mussten. Also wir haben vor ein paar Jahren haben wir dann quasi allen IBMern gesagt, es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, einen Personaler anzurufen, also dann Personal irgendwie so, die Hotline wurde abgeschafft, es gab auch keinen, wenn man jemanden angesprochen hat, wurde man immer auch von den Personalkollegen dann auf diesen Chatbot, unseren Ask HR verwiesen und alle Anfragen müssen da durch. Das gilt für jeden Mitarbeiter, für jede Führungskraft, jeden Executive bis oben hin zur Spitze, müssen alle da durch und das heißt, ich gehe in die Chat-Oberfläche und stelle meine Frage da. Und heute in der modernen Welt ist das so, dass ich dann auch generative KI, ich muss meine Fragen nicht mehr so stellen, dass es ein Personaler versteht, sondern das übersetzt jetzt mir die KI auch entsprechend, dass dann der richtige Prozess auch dahinter passiert. Ich kann darüber Fragen beantworten, so im Sinne von, naja, wie ist denn die Guideline für Elternzeit oder wie viele Schulungsstunden habe ich dieses Jahr gemacht? Also ganz klassisch so die Fragen und ich kriege eine Antwort, ja, das geht damit auch, aber was viel spannender ist noch, ich kann auch Automatisierung damit durchführen, so im Sinne von, ich will jetzt einen Mitarbeiter von einer Abteilung in die andere versetzen, Das kann ich darüber auch mal automatisiert machen. Und nur wenn ich nicht mehr weiter weiß, gibt es dann die Möglichkeit, so ein, das ist ein Complex Case, wo ich dann sage, okay, ich brauche jetzt noch eine Unterstützung vom Experten und dann komme ich eben genau auch an den Experten im Personal.
Das heißt, es macht schon Sinn, mit Agenten frühzeitig zu experimentieren, aber nicht einfach zu sagen, so, hier ist der Prozess, Agent, ich gehe jetzt Feierabend machen, mach mal.
Also, du musst in diesen Prozess reingehen, dass du daraus lernst. Und wir waren am Anfang, als wir diesen Chatbot allen hier bei Hermann vorgesetzt haben, ist die Zufriedenheit von HR, die ist in den Keller gegangen, weil das ist sozusagen, das war damals auch noch so die alte Chatbot-Welt, also wo man musste die richtige Frage stellen, dass man die richtige Antwort bekommen hat. Das alleine, dass wir dann Technologien gewechselt haben, hat uns geholfen. Aber man muss eben auch dranbleiben und zu schauen, dass man Wert generiert. Und das kann man ja wiederum, wenn man dann sieht, welche Fragen kommen denn dann rein und man dann sieht, okay, es sind ganz viele Fragen zu einem bestimmten Thema, die da jetzt gerade auflaufen, dann macht es ja Sinn, sich mal da mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen und dann reinzugucken, warum es gibt jetzt dazu gerade viele Fragen und was kann ich jetzt anbieten meinen Mitarbeitern und meinen Führungskräften, um dieses Thema zu unterstützen. Und da gibt es so ein paar Themen, zum Beispiel Mitarbeiterversetzung ist so ein Thema, das habe ich als Führungskraft nicht oft. Das ist so ein, zwei Mal im Jahr. In der alten Welt bin ich ins Workday oder ins SuccessFactors reingegangen und habe dann über irgendwie, ich weiß nicht, 5 Bildschirmseiten, hatte ich dann irgendwie 37 Felder. Und am Schluss hätte ich nur 3 ausfüllen müssen. Wer ist Mitarbeiter? Also um wen geht's? Zu welchem Datum? Und wer ist denn die neue Führungskraft? Und ansonsten noch irgendwie ändert sich irgendwas anders noch oder ist einfach und das sind so die Felder, aber wenn ich halt so viele Felder zur Verfügung habe, dann tendiere ich dazu, irgendwas auszufüllen und mache dann generiere Fehler im System und fühle mich da auch unsicher. Jetzt in der Chatbot-Welt haben sie gesagt, okay, das passiert, diese Fragen. Also es geht irgendwie um Mitarbeiterversetzung und dann einfach nur ein PDF auszuliefern im Sinne von, hier klick dich da durch, ist nicht so richtig, also ist ein erster Schritt, aber ist nicht so richtig effizienzsteigernd. Wir gehen an den Prozess selber ran und wir stellen dann innerhalb der Chat-Oberfläche dann der Führungskraft eben genau diese 3 Fragen. Cool. Name der Mitarbeiterin, zu welchem Datum aufnehmende Führungskraft und ändert sich sonst noch was? Und dann stelle ich diese Fragen, das heißt, ich automatisiere genau dieses Thema. Und dahinter wird dann der Prozess im Workday losgetriggert und dann bin ich als Führungskraft, bin das Thema los. Also insofern im Sinne von Zufriedenheit mit HR, da bin ich, das geht nach oben, ich bin glücklich. Ich kann das zu jeder Tag- und Nachtzeit im Prinzip machen. Ich kann das selber machen. Ich brauche da muss da nicht mit irgendjemandem für telefonieren oder eine Videokonferenz machen, um mich dann da betreut durch irgendeinen Workday durchklicken zu lassen. Und hab gleichzeitig ist auch sichergestellt, dass genau die richtigen Fragen beantworten wurden. Also insofern auch die Qualität der Nachbearbeitung ist entsprechend, also die Qualität für die Nachbearbeitung ist entsprechend auch besser gewesen.
Das ist ein richtig gutes Beispiel, weil wenn man überlegt, was jetzt gerade beide Prozesse so aufgezeigt zwischen ich quatsch kurz mit dem Chatbot, beantworte 3-4 relevante Fragen vielleicht oder ich habe ein 5-seitiges PDF, was man irgendwie 2-mal im Jahr ausfüllt. Das heißt, 2-mal im Jahr ist es neu für einen, denkst du, wobei, was hat er jetzt nochmal? Das ist ja ein riesengroßer Pain. Das heißt, hier auch wirklich in den Prozess reinzugehen, zu überlegen, automatisiere ich einfach nur den Prozess oder überlege ich, ob der Prozess auch so sinnvoll ist, ist, glaube ich, ein sehr positiver Side-Effekt. Und was ich auch ganz cool fand, was du gerade gesagt hast, auch diese Themenschwerpunkte. Natürlich, wenn man ganz viele Personen in einem Bereich hat, die dann irgendwie interagieren mit anderen Mitarbeitenden etc., dann hat man natürlich ganz viele Themenschwerpunkte, aber das dann zu sammeln und zu aggregieren und auch solche Insights zu generieren, das passiert dann vielleicht in irgendwelche Team-Meetings oder wenn man die Leute sagt, hier, trag mal alles ein, was irgendwie die letzten Monate relevant war. Aber das passiert da in der Regel ja auch selten oder zu selten. Das heißt, auch hier neue Insights zu generieren, ist ja auch total praktischer Nebeneffekt eigentlich.
Und das hilft mir, wir haben vorhin über dieses sich selbst beschleunigenden Prozess und einfach immer wieder besser zu werden. Dann ist es, und da ist es zum Beispiel spannend gewesen damals, was sind so die Fragen gewesen, die reinkommen mit den HR, aus HR. Und was sind die Themen gewesen, wo wir nachher viele Tickets gesehen haben? Also im Sinne von Fehler in der Nachbearbeitung. Da findet man dann ganz schnell die Prozesse, die eine gewisse Häufigkeit haben, so wie eine Mitarbeiterversetzung dann doch in Summe eine gewisse Häufigkeit hat. Und dann korreliert mit, damit verbunden sind viele Fehler. Das sind genau die Sweet Spots, wo ich sofort einen riesen Effekt schaffe. Und umgekehrt, ich komme dann auch in so einen Prozess, wo ich als Personaler dann genau feststelle, ich bin so am Puls der Zeit, ich kann sehen, was beschäftigt meine Führungskräfte, meine Mitarbeiter. Ich kann dann genau die Prozesse, wo es gerade hakt, kann ich die mit, denken so den Low-Code-Welten, kann ich ganz schnell Dinge anpassen dann auch den Prozess optimieren oder eine weitere Automatisierung hinzufügen, weil dann, ich glaube, Elternzeit ist jetzt nicht so ein saisonales Thema, aber mir fehlt gerade ein Beispiel, weil jetzt irgendwie ein anderes Thema hochkommt, dann kann ich dafür auch eine entsprechende Automatisierung zur Verfügung stellen. Dann schaffe ich einfach Wert, ne? Dann schaffe ich wirklich Wert im Sinne von, es wird automatisiert abgearbeitet, ich erfülle meine Mitarbeiter, Führungskräfte, steigere ich eine Zufriedenheit. Und umgekehrt, das, was an Fragen dann zu Personal kommt, das sind die sind ganz schwierigen Fragen. Also da brauche ich dann auch genau die Expertin. Also wenn ich dann, Langzeiterkrankung von einem Mitarbeiter, das kommt hoffentlich nicht so oft im Jahr vor, da brauche ich jemand, der sich genau damit auskennt. Wie kann ich jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen? Welche Angebote haben wir da? Wie können wir so eine Wiedereingliederung machen? Also lauter solche Fragen. Da will ich ja wirklich dann genau die Expertin haben und die oder den Experten. Und die sollen ja dann auch Zeit für mich haben, die sollen als Führungskraft, die sollen dann ein Coaching mit mir machen können und nicht irgendwie gleichzeitig noch irgendwelche Ticketlisten abarbeiten müssen oder irgendwie noch betreutes Klicken für irgendjemanden machen. Das ist natürlich eine ganz andere Werthaltigkeit der Arbeit, die dabei rauskommt.
Total.
Für den Personaler.
So, jetzt haben wir ja auch über echt coole Use Case gesprochen, auch bei euch. Das ist auch schön zu sehen, dass ihr nicht einfach nur nach außen oder prophezeit, hier nutzt bitte alle KI, sondern es auch selber nutzt und lebt. Ich glaube, das ist auch mal ganz, ganz wichtig. Du hattest im Vorgespräch auch über nochmal so ein anderes, will nicht sagen Level, aber schon nochmal eine andere Denkweise gesprochen, für mich auf jeden Fall. Wir haben jetzt irgendwie KI, wir nutzen irgendwie ChatGPT, es ist ganz nett und total krass. Dann haben wir jetzt irgendwie Agenten, die irgendwie Sachen autonom machen. Aber du hattest erzählt, dass auch so Multi-Agenten-Orchestration über mehrere Systeme und Anbieter ja auch schon was ist, was euch beschäftigt. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Weil das fand ich spannend, weil man denkt immer sehr schnell in Silos, auch in Company- oder Firmen-Silos. Erzähl doch mal was.
Ja, also was du wahrscheinlich gerade gemerkt hast, wir kommen sehr aus der Prozesssicht, ne? Also wir haben... Und deshalb, ich sage auch immer gern, es gibt so eine Alltags-KI und es gibt die Prozess-KI. Und ich glaube, in der Prozess-KI ist in einem Unternehmenskontext einfach der viel größere Hebel. Und Prozess bedeutet, dass ich in der Regel auch mit verschiedenen Systemen im Hintergrund zu tun habe. Wenn ich jetzt, ich denke mir mal so an einen Vertriebsarbeitsplatz, ich will jetzt als Digitalvertriebler will ein Angebot rausschicken und will jemandem einen neuen Kunden ansprechen, dann habe ich, gibt es ein System, wo ich meine Produktdaten drin habe, also im Sinne von Produktdatenblätter, Prospekte und ähnliches. Es gibt ein System, wo ich Preisplace im Sinne sind, was sind so die aktuellen Sonderangebote, und dann habe ich noch irgendwie ein CRM-System, wo die Kundendaten drin sind und wo auch definiert ist, wer ist denn mein Kunde, und jetzt habe ich noch ein E-Mail-System, und dann will ich ja eigentlich in einer Chat-Oberfläche mit agieren und nicht vier Agenten bearbeiten, sondern ich will mit einem Agenten arbeiten, der mich da unterstützt, dem ich dann sagen kann, hey, was ist denn jetzt gerade so das Thema? Was kann ich denn zum Thema? Sag mir doch mal, was ist unser Angebot, was weiß ich, zu KI-Agenten, und was ist unser aktuelles Sonderangebot dazu? Und wer sind meine Kunden? Zu welchen Ansprechpartnern gehe ich denn bei dem Kunden? Und by the way, sag mir doch mal, was ist denn die besten Use Cases in der Fertigungsindustrie für Möbel, und dann soll der mir auch noch eine Recherche generieren, was sind Use Cases in der Möbelbranche, und dann ein tolles Anschreiben generieren, was ich nachher per E-Mail rausschicke. So eine Art von Interaktion.
Also super viele Silos, super vieles Chaos, am besten 15 verschiedene Anbieter, die anders arbeiten. Wie kriegt man eine Lösung hin?
Und jeder der Anbieter hat übrigens auch noch einen eigenen Agenten. Also ich finde im Salesforce finde ich garantiert einen Agenten, wenn das mein Backend-System ist. Natürlich habe ich dann in meinem E-Mail-System wahrscheinlich einen Agenten, und es gibt jede Menge Agenten, die irgendwie noch einen Research machen können online, und vielleicht hat ja mein Box oder was ich hier, wo ich meine Produktdatenblätter habe, auch einen Agenten. Also es ist ja schon so, dass es von überall kommen Agenten, und ich sehe Agenten bei den Herstellern von den Applikationen, bei den Kollaborationswerkzeugen, von den Hyperscalern aus allen Richtungen, und die Frage ist am Schluss natürlich, wenn ich diese Agenten alle nutzen will, was ja durchaus Sinn macht, weil meistens steckt da ja Investition auch drin, wie kann ich wie kann ich denn, wie kriege ich diese Integration hin? Ist diese Integration am Schluss bei mir als Mensch oder schaffe ich es, diese Integration nicht intelligent zu machen? Und deshalb ist unser Ansatz für Agenten insbesondere ein sehr offener Ansatz. Das heißt, wir integrieren andere Agenten bei uns innerhalb der Watson-X-Lösung. Wir nennen das Ganze Watson-X-Orchestrator, da kommt dieser Orchestrierungsgedanke auch im Namen so ein bisschen. Das heißt, ich kann da dann auch einen Agenten einbinden, der irgendwo mit einem Copilot umgesetzt ist, oder ich kann einen Agenten, der auf einer Google-Plattform umgesetzt ist, integrieren und kann als Orchestrierung genau diese Anfrage, die von meinem User kommt, dann entsprechend auch zerlegen. Im Sinne von, okay, es gibt Teile der Frage, die gehen jetzt in die Richtung, es gibt Teile der Frage, die gehen in die andere Richtung, und orchestriere das Ganze, schaffe natürlich diesen Kontext gleichzeitig zu halten und schaffe es darüber dann hinaus auch entsprechend die ganzen Systeme zu integrieren. Und das ist nochmal wichtig, dass wir hier neben dem, was ich vorhin schon sagte, so diesen großen Katalog von Applikationen, die ich im Hintergrund habe, eben auch eine Bandbreite von verschiedenen Agenten integrieren kann. Und dann komme ich so in diesen Modus, dass ich meinen ganzen Prozess darüber abbilden kann und dann eben auch Multi-Agent Orchestrated dann auch mit verschiedenen Assistenten und Agenten dann zusammenarbeiten kann, die dann auch in ganz vielen, von ganz vielen Herstellern dann entsprechend zur Verfügung stellen.
Das heißt, Agenten steuern dann alle anderen Agenten. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, das Richtung neue Arbeitswelt. Wie lange brauchen wir noch in manchen Prozessen der Human in the Loop, wenn immer mehr Agenten irgendwie zusammenkommen und irgendwie immer mehr des Prozesses irgendwie einnehmen? Das ist ja auch, ich meine, Agenten steuern Agenten, dann gibt es irgendwann wahrscheinlich den Multi-Multi-Orchestrator, der dann quasi auch die IBM-Multi-Orchestrator-Agenten steuert. Das ist ja dann irgendwie, spitzt sich das ja immer mehr zu, oder?
Und deshalb ist die Frage ist natürlich berechtigt, was ist denn dann dieser Human in the Loop, wo ist der? Und ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen mit, so wie man früher in der Produktionsstraße am Band hat man erst manuelle Tätigkeiten, im Sinne von, ich drehe die Schraube, automatisiert, mit dem Ergebnis, dass der Mensch jetzt die Maschine überwacht. Und genau so müssen wir, glaube ich, auch in einem Agentenkontext für KI denken. Im Sinne von, wir müssen jetzt auch sicherstellen, und da sind wir wieder bei dem Thema Governance vom Anfang, dass ich eine Überwachung auch für meine KI schaffe, dass ich tracen kann, was macht mein Agent eigentlich gerade, dass ich sehen kann, ob meine Modelle noch genauso performen im Sinne von Kennzahlen, wie sie mal, als ich sie ursprünglich validiert habe, ob sie dann immer noch in der gleichen Art und Weise agieren, dass ich da so ein Monitoring drüber habe, dass ich dann auch Risiken genau aufzeigen kann, dass ich meine Risiken auch auf Dashboards messen kann und sichtbar machen kann. Also ich brauche wirklich schon so ein bisschen auch so dieses Cockpit, was vielleicht der Mensch, der jetzt die Maschinen überwacht hat, so ein Cockpit brauche ich auch für KI. Und deshalb ist diese Facette von Governance, die wir ganz am Anfang hatten, auch gerade so wichtig. Und deshalb ist es für uns auch so wichtig, dass zu unserer Plattform eben genau diese Governance-Komponente gehört, die eben auch agentische Systeme mit beinhaltet. Weil sonst komme ich in einem Unternehmen nie in diesen Modus, dass ich in einer professionellen Art und Weise, wo ich wirklich ja auch meistens nicht nur ein IT-System habe, sondern ganz viele IT-Systeme habe, die ich überwachen und produktiv managen muss, dass ich da KI eben entsprechend genauso produktiv und professionell managen kann, wie ich das mit anderen IT-Systemen mache. Deshalb ist das eine ganz wichtige Facette, die überhaupt erstmal, sagen wir, diesen Enterprise-Grade erst möglich macht.
Und also so in meinem Kopf stellt sich direkt die nächste Frage: Wird man dann in jeder Rolle immer mehr zur Führungskraft? Also wenn ich mir so vorstelle, ich komme aus Marketing, so dann habe ich meinen Ads-Bereich, habe meinen SEO-Bereich, habe meinen Campaign-Bereich, so das habe ich vielleicht irgendwie selber mal gemacht und habe mal irgendwie meine Tools. Jetzt machen die Tools das irgendwie selber. Wird Führung oder Orchestration oder wie auch immer man es nennt, für viel mehr Rollen relevant, weil man plötzlich Maschinen führt?
Also ich glaube, dass Führung auf jeden Fall sehr relevant wird, weil das, was KI am Schluss, den Erfolg von KI-Projekten ausmacht, hat natürlich eine technologische Komponente, aber wenn man so drüber nachdenkt, warum scheitern IT-Projekte oder wo ist vielleicht auch die Limitierung von KI heute noch, ist es eher auf der Frage, wie kriege ich es im Unternehmen umgesetzt? Und das heißt vor allem, diesen Change-Prozess mit zu begleiten. Und das ist am Schluss ein Prozess, der mit Führung zu tun hat. Und insofern Führung definitiv. Was ich aber auch, wenn man so mal, und da kommen wir vielleicht, ist das HR-Beispiel vom Anfang vielleicht auch ein guter Referenzpunkt. Ich hatte ja schon gesagt, die Rolle von dem HR-Mitarbeiter hat sich auch verändert. Das ist eine sehr viel mehr fachliche Expertenrolle. Und wir haben auch für uns festgestellt, die Rolle hat sich auch qualitativ und am Schluss auch monetär für die Mitarbeiter am Ende ausgezahlt. Also wir sehen durchaus, dass der Durchschnitt der HR-Mitarbeiter auf einem anderen Gehaltslevel inzwischen unterwegs ist, weil sie einfach eine ganz andere Fahrt von Qualität der Arbeit liefern. Was ich persönlich eine sehr positive Botschaft finde, weil das heißt nicht nur, KI macht es uns überhaupt möglich, mit der Arbeitslast umzugehen, die wir haben. Sie macht unsere Wertarbeit aber am Schluss auch viel werthaltiger als Mitarbeiter, als Mensch. Und das, was wir da tun, ist dann noch viel wertvoller auch, wenn es werthaltig ist. Also insofern ist das durchaus, finde ich persönlich auch eine positive Sicht, worauf wir uns da einstellen dürfen.
Ja, total. Und ich meine, KI-Agenten sind in der Regel wahrscheinlich auch nicht so teuer wie ein Team, was man irgendwie heiraten muss. Und dann bleibt der Casher übrig. Du hast gerade schon angesprochen, Limitierungen. Jetzt schwirrt ja überall dieses Agententhema rum und Agenten sind irgendwie autonom, können irgendwie alles selber machen. Wo siehst du denn, also abgesehen von den Challenges auch im Unternehmen, sowas überhaupt oder Technologie und Change etc. zu implementieren, wo siehst du denn rein technologisch aktuell noch Limitierungen bei so Agentensystemen? Können wir sagen, gut, ich bin jetzt total offen, Change Management kriegen wir alles hin, Technologie, alles rein damit und jetzt können Agenten quasi alles übernehmen? Oder wo siehst du noch so Limitierungen, wo du sagst, bah, weiß ich nicht, da muss noch ein bisschen was passieren in den nächsten Jahren?
Ich halte die Limitierung gar nicht so sehr auf der technischen Seite. Es ist am Schluss immer eine Frage, mit welchen Risikoabwägungen gehe ich als Unternehmen an meinen Prozess dran. Und da ist der Ansatz, den wir ja gerade schon hatten, man lernt sich da rein, ist sicherlich ein sehr sinnvoller Ansatz. Ich denke, die Herausforderung ist vielmehr darin, wie weit sind Unternehmen von ihrer Change-Kultur und von ihrer Agilität, um diesen Veränderungsprozess, der damit einhergeht, auch zu begleiten. Deshalb ist es in meinen Augen auch so wichtig, früh zu starten und dann auch sich auf Technologien zu schauen, die es ermöglichen, sehr schnell zum Go-Live zu kommen. Also dass ich nicht über Entwicklungsprojekte denke, sondern eher im Sinne von, ich nehme vorgefertigte Agentensysteme, die Low-Code-mäßig unterwegs bin, wo ich dann sehr schnell einfach erstmal zu Ergebnissen komme, dass ich wieder auch sehr schnell lerne und dann wieder schnell Anpassungen machen kann und dann entsprechend vorankomme. Und wenn ich dafür eine solide Basis habe, also nicht, und das ist wieder so ein bisschen, ich glaube, das Tool der Woche ist da vielleicht nicht unbedingt die ideale Wahl, sondern ich muss darüber nachdenken, was ist eine Plattform, die mir eine solide Basis liefert, die es mir erlaubt, auch mit verschiedenen Clouds zu arbeiten, wo ich Daten auch on-premise habe, wo ich vielleicht auch mal was souverän bei mir im eigenen Hause betreiben kann, wenn der Use Case so kritisch ist. Also, dass ich diese Flexibilitäten habe, das, glaube ich, ist aus einer Frage, wie baue ich sowas auf, eine wichtige Entscheidung oder eine wichtige Frage, die man da beantworten muss. Der wirkliche Hebel ist dann, in diesen agilen Modus reinzukommen, dass ich mich da traue, Dinge auszuprobieren und dann entsprechend auch schnell zu lernen und da auch entsprechend die Use Cases dann auch zu identifizieren, die einen guten ROI liefern, mit denen ich dann auch entsprechend dann auch schnell Benefits generiere und dann auch entsprechend skaliere. Und das sind oft nicht die ganz einfachen, muss man durchaus sagen. Also der einfache Use Case ist oft derjenige, der auch die geringste Wertschöpfung generiert. Das ist eben da, wo es ins Eingemachte geht. Da ist auch am meisten Geld rauszuholen meistens.
Das heißt, du würdest sagen, technologisch haben wir da gar nicht so viele Limits, sondern die Limits sind, also wir haben jetzt schon viel mehr Möglichkeiten, als wir eigentlich ausschöpfen, so mal gesagt.
Natürlich gibt es immer noch technische Dinge, die man noch verbessern kann, absolut. Aber wir sind da schon extrem weit. Also wir haben vorgefertigte Agenten, wir haben für Integration in Backend-Systeme. Wir haben die Technologie, um das alles at scale und operativ zu überwachen. Wir haben gezeigt, dass es auch at scale geht. Also ich meine, wie gesagt, allein unser HR-Beispiel sind 10 Millionen Transaktionen im Jahr, die da auf dem System laufen. machen sowas Ähnliches, aber auch im Procurement und im Vertrieb. Und genau das, was wir da auf der IBM intern gelernt haben, stellen wir auch als Produkt zur Verfügung. Insofern, technologisch sind wir da schon extrem weit. Wir sind aber auf der Seite der Adaption in Unternehmen, sind wir noch lange nicht so weit, dass das im großen Stil genutzt wird. Und gerade wenn man dann herangeht und sagt, ich lerne mich da rein und ich nutze auch durchaus die Kombination aus der Möglichkeit von autonomen Entscheidungen plus der Möglichkeit, dass ich deterministische Entscheidungen kombiniere, also quasi so die alte Prozesswelt und die neue agentische Welt zu kombinieren, dann kann ich mich da auch langsam reinwachsen und entsprechend meinem Risikoappetit und meiner Innovationskraft da auch vorangehen.
Und würdest du sagen, jetzt in deiner Rolle für den Dachbereich, so der Risikoappetit und die Integrationsfreudigkeit und die Adaption, wie verhält sich das so im Dachbereich zum Rest der Welt? Sind wir da so, wie man das Stereotyp, das Vorurteil irgendwie so hat, zu vorsichtig, zu langsam, oder würdest du sagen, so eigentlich tut sich da nicht viel weltweit?
Also es gibt schon die Studien, die, glaube ich, da sehr klar sind, dass wir sind nicht diejenigen, die sofort vorangehen. Da sind andere Länder der Welt innovativer unterwegs. Ich glaube, wo wir stark sind, und das spricht dann auch Schluss wieder auch genau für das, was wir an Technologien jetzt auch sehen. Wir sind stark darin, wenn es in bestimmtes Domänenwissen geht und in ein bestimmtes Prozesswissen haben, einfach als also aufgrund dessen, wie unsere Wirtschaft in Deutschland, Europa aufgebaut ist. Wir haben eine sehr starke, haben große Stärken in bestimmten Domänen und was weiß ich, nehmen wir Automotive oder nehmen wir Pharma oder ähnliches. Also, da haben wir ganz klare fachliche Stärken und das sind fachliche Stärken, die in keinem der Modelle, die wir da draußen sehen oder dieser, was immer, Standard-KI-Lösung heute drin sind. Und wenn wir es jetzt schaffen als deutsche und europäische Unternehmen, dieses Domänenwissen durch intelligente Agenten und vielleicht auch mal durch selbsttrainierte Modelle und Ähnliches in KI-Wertschöpfung umzusetzen, dann haben wir da auch im internationalen Vergleich einen riesen Pfund, mit dem wo wir uns nicht verstecken müssen. Es ist aber auch, und das ein Teil der, ich sag mal, eher die Kategorie, es sind die schwierigeren Use Cases gehört. Und da muss man sich mit Daten beschäftigen und ich muss mich mit Governance beschäftigen und ähnlichem. Also sind wir genau da, wo wir am Anfang standen. Das ist das, wo die AI-Leader sich auszahlen heute. Aber die Chancen sind absolut da. Ich bin da sehr, sehr positiv. Ja.
Ich glaube auch. Ich glaube, man finde manchmal habe ich das Gefühl, man ruht sich auch so ein bisschen auf dem Stereotyp Deutschland aus und sagt so, ja, nee, wir sind eh alle immer vorsichtig, alle anderen sind auch vorsichtig, wir müssen jetzt auch irgendwie vorsichtig sein und schränkt ja vielleicht sogar ein bisschen ein.
Es gibt ja die Erfolgsgeschichten. Also klar. Wir haben mit Audi habe ich immer einen schönen Customer Care Case gemacht. Über Smart habe ich schon gesprochen. Jetzt gerade die Woche haben wir ein neues Pressrelease von der Deutschen Bank gehabt, die sich dazu geäußert hat und damit loslegt. Ich denke an Böhringer Ingelheim, die auch in der Pharmaforschung KI einsetzen. Mit dem WWF machen wir zusammen ein paar spannende Dinge, wo es so dann gar nicht um Text oder irgendwas geht, wo es sondern eher so um Bilderkennung, Geospatial darum geht, um Umweltschutz umzusetzen. Also die Use Cases sind ja extrem breit und es gibt schon viele tolle Beispiele, wo wir Dinge umgesetzt haben. Auch im Patentwesen haben wir eine ganz spannende Lösung und eine kleine Anwaltskanzlei aus Österreich plötzlich durch eine eigene Lösung, wo KI Patente versteht und mit einem eigen entwickelten Modell jetzt die ganze Industrie vor eine disruptive Frage stellt. Also das ist super spannend, was da alles geht und es gibt ganz viele tolle Beispiele, wo wir heute KI auch schon sehr, sehr erfolgreich umgesetzt haben mit tollen Ergebnissen und insofern glaube ich wo auch genau in diesem Bereich der Prozess-KI, ne, da ist der Hebel drin, das ist das, wo wir
aber das heißt ja auch, ich meine, du hast gerade auch das schöne Beispiel noch mit der Anwaltskanzlei erzählt. Das hat eigentlich hat KI ja Einfluss auf alle Arbeitswelten. Du hast jetzt HR genannt, du hast Anwaltskanzlei, Pharma, Customer Care und so weiter. Gibt es Bereiche, wo du sagst, da wird meiner Meinung nach KI keinen Einfluss drauf haben? Weil ich glaube, andersrum kann man wahrscheinlich wieder aufzählen.
Also mir fällt gerade spontan so schnell keiner ein. Also ich Es ist, meine, hättest du die Frage vor, wann ist das Internet so richtig erfunden worden, so richtig gestartet, über Anfang der 2000er Jahre gestellt, welcher Unternehmensbereich wird keinen Kontakt mit dem Internet haben? Ich glaube, wir finden heute keinen mehr, oder? Also ich glaube, so ähnlich breit ist die Veränderung, die wir durch KI in der Branche sehen. Das fühlt sich durchaus so ein bisschen an wie die Erfindung des Internets. Ganz teilweise cool, dass wir da jetzt dabei sind, oder? Also.
Total. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich in so einem Alter mit so einer Berührungspunkte mit so einer Veränderung mit sich bringt. Aber was ich noch ganz schwer einschätzen kann, und das ist dann so die schöne Glaskugelfrage, wie entwickelt sich der ganze Kram eigentlich weiter? Hast du da so ein Gefühl für? Ich meine, das ist super schwierig, aber wenn du dir anschaust, so Agentensysteme werden immer autonomer. Was glaubst du, hat das für einen Impact auch so auf Prozesse, auf Arbeit in den nächsten 3-4 Jahren? Ich meine, wie schnell sich die Technologie entwickelt, hat keiner eine Ahnung von. Exponentielle Entwicklung ist eh schwierig für uns zu greifen. Wenn du mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen müsstest, du bist jetzt quasi live, das heißt, du musst anfangen, sei Spaß. Aber hast du ein Gefühl, so im Kopf,
also, wo du sagst, ich bin mir ganz sicher, das Thema wird viel wichtiger werden noch, und wir werden dann noch in viel größerer Skalierung Implementierung sehen. Also,
glaubst du nicht, es wird einfach Standard, dass man gar nicht mehr so darüber spricht, so viel, weil es einfach normal ist, dass alles autonom und automatisch passiert?
Also ja, ich glaube, der totale Hype im Sinne von so öffentlicher Wahrnehmung, ich schlage morgens die Zeitung auf und KI ist die Überschrift, das wird sicherlich abnehmen, aber im Sinne von, dass wir werden KI viel breiter sehen, wir werden KI in viel größeren Implementierungen sehen, und ich sehe nach wie vor, also ich glaube, das war die Zahl neulich, Unternehmen in Deutschland planen, ihre Investitionen in den nächsten 2 Jahren zu verdoppeln. Also das ist signifikant, was da auch an Investitionen in das Thema weiterhin läuft oder hineinläuft. Und ich denke auch, das sind Investitionen, die sich auszahlen werden. Es ist sicherlich, es wird uns auch noch ganz viel technologisch passieren, weil ich
warum nicht? Bitte? Warum auch nicht?
Also, das wird uns weiter begleiten, und ich denke auch das wird, die technologische Entwicklung wird auch so, meine Vermutung, eher in den Bereich kommen, wir müssen das Thema auch professionalisieren, und so gut, aber es hilft uns so massiv, dass wir über die breite Open Source Community Schritt für Schritt immer mehr auch tolle Innovationen sehen und natürlich auch durch im internationalen Wettbewerb jeden Tag eine ganz neue spannende Innovation hochkommt. Aber wir müssen irgendwo auch mal in so einen professionellen Weg reinkommen, dass sich KI auch, dass sich so ein paar Strukturen, dass sich so ein paar Standards und ein paar Normen sehen. Das denke ich, da wird in den nächsten 12 Monaten sicherlich auch vieles kommen, dass wir da in eine Professionalisierung kommen. Und ich fand das ganz spannend. Ich war jetzt die Woche bei uns in Böbling, ist unser Research and Development Center, und da hatte ich auch die Gelegenheit, mit vielen Research-Kollegen mal wieder zu sprechen. Und Böbling ist übrigens in der Nähe von Stuttgart. Das ist wirklich Grundlagen. Also wir haben Forschung und Entwicklung in Deutschland und in Zürich auch sogar Grundlagenforschung. Cool. Das ist insofern immer ganz spannend, sich mit den Kollegen zu beschäftigen, die wirklich sozusagen an der Basis sind und sagen können, wo geht eigentlich die Reise hin. Und was ich sehr spannend fand, was sie da mir auch so beschrieben haben, eigentlich ist die Art und Weise, wie wir heute KI machen, ist eigentlich völlig ineffizient, weil wenn wir sozusagen, wenn heute jemand mit einem KI-Modell arbeitet, ist ja der übliche Weg, man arbeitet über einen Prompt. Und diese Prompts, ich meine, am Anfang waren das, es ist gut zugänglich für einen Menschen im Sinne von, ich schreibe halt einfach Text, den kann ja zum Beispiel auch diktieren, also ist etwas, wo ich sehr natürlich in der Interaktion. Aber was wir jetzt ja auch sehen, wenn man so diese Prompts, die am Anfang irgendwie vielleicht 3-4 Zeilen lang waren, die werden immer länger, weil man immer mehr Dinge plötzlich versucht, aus diesem KI-Modell rauszukriegen. Und dann werden Dinge in Großbuchstaben geschrieben und die Prompts gehen über mehrere DIN A4 Seiten. Und manche Dinge werden irgendwie dreimal betont, damit es auf keinen Fall irgendwie auf bestimmte Fragestellungen reagiert. Oder also ich versuche durch Prompts dieses KI-Modell in so einen Rahmen zu zwingen, bestimmte Dinge zu tun. Und das ist so, hat so ein bisschen was von irgendwie Security by Prayer, hat der Kollege es so schön genannt. Also ich hoffe, es kommt das mal raus, was ich ihm irgendwie dreimal zugerufen habe. Das ist ja aber am Schluss eigentlich völlig ineffizient und im Sinne von, wie wartbar ist denn so ein Prompt auch? Also wenn man so sagt, okay, wenn ich mir jetzt den gleichen Use Case in einem Jahr wieder angucken muss, versteht noch irgendjemand, warum da jetzt dreimal dann diese Zeile da drin ist? Das ist einfach im Sinne von, wie macht man IT und wie tut man quasi Programmieren? Ist das auch nicht auf Dauer auch nicht sinnvoll, nicht sicher, nicht maintainable, nicht kosteneffizient? Und da fand ich sehr spannend, die Kollegen denken da gerade schon sehr in die Richtung sozusagen eine Art von, ich sag mal so, generative Programmierung im Sinne von, das ist sicherlich noch der falsche Begriff, das ist jetzt meine eigene Erfindung, aber in die Richtung zu denken und zu sagen, okay, wir müssen in den Bereich kommen, dass es so wie es, ich sag mal, traditionelles Computing gibt und wie wir jetzt da auch immer mehr Quantum Computing sehen, dass es da vielleicht so eine dritte Disziplin gibt, generatives Computing. Und das fand ich sehr spannend und damit verbunden auch werden plötzlich viele Dinge auch viel verständlicher, was wir jetzt mit den Granite 4 Modellen, die wir gerade vor 2 Wochen angekündigt haben, was da schon an Funktionalitäten kommen, was damit viel sich damit zusammenhängt. Also ich glaube, da kommen wir in einer ganz andere Art und Weise, wie man mit KI umgeht, die auch und gerade auch mit generativer KI umgeht, was besser zu einem professionellen Einsatz auch zukünftig passen wird, wie man es im Unternehmenskontext auch braucht.
Mega spannend. Ich glaube, es ist ganz, ganz schön, wenn man auch das, was man an, wir haben uns jetzt an Prompt irgendwie gewöhnt und das für irgendwie Standard. Auch das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren verändern, dass das vielleicht nicht der Standard, die Standard-Eingabemaske ist, ein Chatbot zu haben, der alles kann und so. Total spannend. Danke, dass du mit uns da die Insights aus dem Research Lab so ein bisschen geteilt hast. Also ich hätte definitiv noch 100.000 Fragen, vielleicht noch ein paar weniger. Aber ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort, da auch nochmal die Insights aus dem Research Lab zu hören, mit deinem persönlichen Blick auch in die Glaskugel, wie es in welche Richtung es gehen könnte. Wir alle haben irgendwie keine Ahnung. Aber erstmal vielen, vielen Dank, Rolf, für deine Zeit, für die coolen Antworten, für die Insights. Ich weiß jetzt besser, was IBM macht und was ihr tut und wohin die Reise gehen könnte, kann ich mir auch besser vorstellen. Also vorher vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, Jens. Es hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Und wir haben Fragen auch beim nächsten Mal.
Genau. Bis dann. Tschüss.
Bis gleich. Danke dir. Ciao.